Gut, beim letzten Mal ging es ja darum, dass wir uns mit Grundlagen der Programmierung auseinandergesetzt haben. Und ein wichtiger Punkt war ja die Modularisierung, wobei wir also hierher gehen können und beispielsweise dann, wie wir das letzte Mal gemacht haben, so ein Programm in Einzelteile zerlegen und dementsprechend dann die Einzelteile wieder zusammensetzen zu einem Ganzen und dann die Anwendung zu einem Hauptprogramm oder wenn Sie in einer Windows-Umgebung sind, zu einer .exe-Datei zusammenschließen. Aber das Ganze wurde dann aus Einzelteilen aufgebaut. Das nächste hier ganz kurz, weil Sie lernen ja im Zusammenhang mit der Programmiersprache, die Programmiersprache Java, und die ist ja objektorientiert. Das ist also so ein Beispiel hier. Und da steht so im Vordergrund, sind die Objekte, und die Objekte existieren hier mit ihren Daten und zusätzlich hat man hier die entsprechenden Operationen zugeordnet. Das heißt also hier gerade bei im Zusammenhang mit der objektorientierten Programmierung spricht man hier also von den ganzen Methoden. Und insgesamt sieht das Programm dann so aus, dass man eine Menge von Objekten hat und mit jedem Objekt sind dann über die Klasse die entsprechenden Anweisungen verbunden. Und diese Anweisungen, die operieren entweder auf diesen Daten, das heißt also, die verändern diese oder lesen diese oder machen hier eine intelligente Berechnung daraus. Oder was auch möglich ist, dass Anweisungen von einem Objekt möglicherweise Methode eines anderen Objekts aufrufen kann. Aber man kann hier natürlich immer hier schauen und sagen, gut, wenn man diese Anweisungen hier hat, dann sieht man immer sehr gut, worauf die operieren, nämlich immer in Bezug auf den Daten, die hier lokal sind. Dagegen bei dem prozeduralen Programmieren, und ein Beispiel ist ja die Programmiersprache C, da ist es so, Sie haben eine Menge von Anweisungen, eine Menge von Daten und da gibt es eine strikte Trennung. Und da ist es jetzt so, dass diese Anweisungen dann irgendwo auf diesen Daten dann da drauf operieren. Und ansonsten für die Programmierung der Anweisungen haben Sie ganz normal die Basiselemente, Sequenz, dann diese Auswahl if, then, else oder auch die Iteration mit der Vorschleife oder mit der While-Schleife und so weiter. Also hier, und das haben Sie natürlich hier auch in den Methoden. Da verwenden Sie genauso dieselben Basiselemente, die Sie da verwenden. Wichtig ist hier noch so die Ereignisbehandlung. Das heißt also hier, wenn das auf einen Fehler läuft, diese Anweisung, und man spricht also hier von Exception Handling. Da ist so, dass Sie hier solche Fehlersituationen berücksichtigen können und sagen, gut, wenn hier so ein Fehler aufruft, dann machen wir dies oder jenes. Und das ist natürlich hier ein bisschen schwieriger, weil hier können Sie diese Exceptions oder Außenereignisse ganz speziellen Objekten zuordnen. Und können sagen, wenn sie in dem Zusammenhang auftreten, dann möchten wir eine bestimmte Behandlung haben. Und was wäre so ein Ereignis? Zum Beispiel Division durch Null. Also hier Division durch Null. Und wenn sie gar nichts machen, dann beendet sich das Programm. Aber es könnte sein, okay, Sie wollen deshalb trotzdem fortführen, aber Sie können natürlich jetzt nicht mehr durch diese Null dividieren, sondern müssen sich dann was Alternatives überlegen und das könnten Sie dann natürlich im Programm gleich vorsehen. Ein anderes wichtiges Mittel, das hier zur Verfügung steht und wo Sie dann natürlich auch das so als Methode verwenden können, um Ihr Programm zu strukturieren. Und das ist also hier dieses Mittel der Rekursion. Und Rekursion, mal einfach ausgedrückt, das zu definierende Modul, der wird in seiner Definition selbst genutzt. Auf Deutsch übertragen heißt es, Sie sollen einen Begriff erklären und Sie erklären den Begriff mit sich selbst. Und das ist genauso die Methodik, die hier auftritt, nämlich den zu definierenden Modul, da nutzen Sie bereits den Modul, um das zu zeigen. Und dass das jetzt nicht so aus der Luft gegriffen ist, sondern das kennen Sie von der Mathematik natürlich schon in verschiedenen Zusammenhängen. Und ich habe hier ganz eine Menge Beispiele, wo man das einfach mal nutzen können. Die Summe. Und ich könnte hier sagen, eine Folge von aufeinander folgenden Zahlen, die kann ich jetzt halt beispielsweise iterativ berechnen. Wie schaut das aus? Ich will die Summe von n berechnen. Dann könnte ich iterativ sagen, das ist 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter bis plus n minus 1 plus n. Das ist so eine Möglichkeit, das iterativ zu machen. Sie könnten natürlich sagen, ich mache das rekursiv. Summe von n ist gleich Summe von n minus 1 plus n. Und damit habe ich hier in der Berechnung, wird dieser Teil hier, nämlich diese Summe hier, bereits verwendet. Aber mit unterschiedlichen Parametern. Und wenn man hier das jetzt beispielsweise programmieren würde, dann würde bei der iterativen Berechnung, wie wir das hier oben geschrieben haben, ich habe also hier Summe, dann habe ich hier eine Vorschleife, wie wir sie beim letzten Mal eingeführt haben, habe hier so eine Zählvariable, also i ist die Zählvariable und dann sage ich also hier von 1, das Ganze muss kleiner n plus 1 sein und i ist dann i plus 1. Also hier i plus plus, das ist genau dasselbe wie i ist gleich i plus 1. Das heißt, der Zähler wird um 1 erhöht. Und wenn Sie sich das Ganze hier anschauen, ich fange hier bei Summe, am Anfang ist die Summe 0 und dann fange ich bei 1 an. Summe, also hier 0 plus 1 ist 1. Dann wird das hier erhöht auf 2. Dann gehe ich hier wieder, ist 2 kleiner n plus 1, ist erfüllt. Also addiere ich jetzt halt zu dem Wert Summe wieder 2 dazu. Dann erhöhe ich das Ganze wieder um 1, bin bei 3, dann zähle ich die 3 dazu. Das ist genau das, was ich hier oben hingeschrieben habe, wie man es von der Mathematik her kennt. Und die rekursive Berechnung ist so Summe von n. Dann habe ich hier, wenn n gleich 0 ist, dann ist meine Summe gleich 0. Und wenn das n nicht gleich 0 ist, sondern hier n größer 0, weil wir gehen ja von natürlichen Zahlen aus, dann reduziere ich das Ganze von Summe auf n minus 1 und addiere mein n dazu. Und das Wichtige natürlich ist so, das sieht man jetzt an dem Beispiel hier, ich brauche ein Ende von meiner rekursiven Schachtelung. Das heißt also hier, ich muss irgendwie runterkommen, dass irgendwann das hier nicht mehr erfüllt ist, wie man das hier sieht. If n ist größer 0, dann habe ich das. Und man sieht hier schon, ich komme ja hier, wenn ich n bei 3 anfange, dann habe ich hier am Anfang, Sum gleich 3 auf, dann reduziere ich das auf Sum gleich 2, dann komme ich auf, das ist ja immer noch größer 0, dann komme ich auf Sum gleich 1 und dann komme ich auf Sum von 0. Und bei Sum von 0, da ist es so, dass ich jetzt nicht mehr den Teil ausführe, sondern da führe ich den Teil hier auf. Und damit ist es so, dann das hier ist 0, dann das geht hier nach oben und so weiter, bis ich dann wieder nach oben zurückkomme. Und das sehe, das zeige ich jetzt hier dann bei den Fibonacci-Zahlen. Und wichtig ist hier so, dass man ein definiertes Ende hat. Wenn ich jetzt hier dieses hier so schreiben würde, beispielsweise, dass ich hier anstelle von dem würde ich hier sowas schreiben, Summe ist gleich Summe von n plus 1 und plus n. Was wäre dann? Ist das ein Problem oder ist das kein Problem? Ja? Genau. Genau, das läuft unendlich lange weiter, weil diese Bedingung nie erfüllt wird. Oder vielmehr, diese Bedingung ist immer erfüllt, das heißt, es ist immer true, das heißt, ich komme nicht in diesen Else-Zweig rein. Und damit ich hier aufhöre, muss ich irgendwann in diesen Else-Zweig reinkommen. Und deshalb ist es wichtig, wenn Sie rekursive Programmierung verwenden, dass man sich überlegt, mit dem Abbruch, wie schaut das aus mit dem Parameter, wie verändern Sie die und komme ich irgendwann zu einer Situation, wo das Ganze abbricht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Rekursion. Fibonacci-Zahlen kommt aus der Mathematik und da ist es so, dass man also hier die auch wieder im Natürlichzahlenbereich für n größer gleich 1, dann ist also der Wert von Fibonacci von 1 ist gleich dem Wert von Fibonacci von 2, das heißt, es ist jeweils 1. Dagegen, wenn ich Fibonacci von n berechne, dann habe ich hier also n minus 1, Fibonacci n minus 1 und n minus 2. Und die Frage ist natürlich auch, braucht man das überhaupt? Und jetzt muss ich das natürlich, das konnte jetzt alles nicht mehr vorbereiten. 6. Moment. Wenn Sie das hier anschauen, und zwar das Ganze ist so, dass Sie die Situation, jetzt Moment, jetzt habe ich da noch mal was. Vielleicht, wer schon in Australien war, der kennt das, wie sich Kaninchen vermehren. Und da ist es jetzt so, sie setzen ein paar Kaninchen aus in einem Garten und die sind alle, die können nicht ausreißen, es kommen auch keine Feinde oder sonst was herein und die sterben auch nicht, ihre Kaninchen, sondern die leben immer weiter. Und sie möchten herausfinden, wie viele Kaninchen innerhalb eines Jahres geboren werden. Und da ist es jetzt so, sie nehmen an, in jedem Monat wird für jedes Paar ein weiteres erzeugt oder geboren. Aber die sind erst nach 2 Monaten geschlechtsreif nach ihrer Geburt. Und das heißt also, sie können das Ganze genauso mit diesen Fibonacci-Zahlen hier modellieren, dass sie sagen, hier erster Monat haben sie ein Paar, nach dem zweiten Monat haben sie ein Paar, weil die brauchen ja noch, dass sie geschlechtsreif sind. Und dann können sie natürlich jetzt ausrechnen, wie viel haben sie dann natürlich nach 10 Monaten. Da haben wir jetzt schon 55 Kaninchen oder man könnte natürlich hier nach 12 das ausrechnen. Ach so, Moment. Ja, das war jetzt verkehrt. Man könnte hier Genau, da haben sie schon 144 und so weiter. Das heißt also, das Ganze explodiert, und wenn jemand schon mal so durch Australien durchgefahren ist mit den Kaninchen, dann sieht er ja ganz im Rudel an Kaninchen. Und da ist es so, das ist etwas, was Sie jetzt hier so rekursiv darstellen können. Und wenn man jetzt den Modul hernimmt, Fibonacci von n, dann fragt man natürlich, ist das Ganze kleiner als 3? Wenn es kleiner als 3 ist, hat es ja den Wert entweder 1 oder 2. Und auf jeden Fall ist das Ergebnis 1. Also für 1 oder 2 ist jeweils 1. Und ansonsten, wenn es größer gleich 3 ist, also hier, man kann sagen, größer gleich 3, dann berechnet man das Ganze hier mit Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Hier habe ich n größer 2, ist genau dasselbe wie größer gleich. Das heißt, hier habe ich die 3 halt noch mit drin. Wenn ich das Ganze hier auf in Java programmiere, dann mache ich also hier so eine Prozedur oder so eine Methode, int n. Wenn n kleiner 3 ist, dann liefere ich als Ergebnis zurück die 1. Wenn es größer gleich 3 ist, dann liefere ich das hier zurück. Und das heißt also hier, ich reduziere das Ganze auf n-1 und n-2. Und wenn es alternativ, und da kann ich es noch kürzer programmieren, hier, das ist einfach eine alternative Implementierung, hier Fibonacci von n, und jetzt mache ich Return, und das hier ist meine ganze Auswahl. Hier oben habe ich nur ganz explizit mit if und else gearbeitet. Hier habe ich es nicht mehr, sondern der erste Teil ist eine Bedingung. Das hier ist der Trend, die Bedingung von den True und False Teil. Das hier ist der True Teil und das Ganze hier ist der False Teil. Und das sieht man hier. Das Ganze ist getrennt durch dieses Semikolon. Und damit kann ich relativ kurz programmieren. Also hier, ich habe jetzt 2 Zeilen, um relativ komplexe Sache zu programmieren. Und wenn man sich das Ganze jetzt hier anschaut, wenn man so Fibonacci von 4 hernimmt, dann gibt es also hier die Möglichkeit, sich das grafisch einfach mal darzustellen. Und das sieht jetzt so aus, ich will Fibonacci von 4 berechnen. 4 ist auf alle Fälle größer als 2. Also nehme ich diesen rekursiven Anteil. Ich trenne das Ganze auf in ein Fibonacci von 3 und Fibonacci von 2. Das ist ja genau das, wo wir gesagt haben, hier Fibonacci von n, das ist ja gleich Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci von n minus 2. Das ist ja genau die Realisierung von dem, wenn n größer als 2 ist. Dann habe ich es also hier und das hier. Bei dem hier, das unterteile ich nicht mehr weiter, weil n ist hier, also hier n ist gleich 2 und damit ist das Ergebnis 1. Bei dem 3, das ist noch zu groß. Da mache ich also wieder die Unterteilung nach der Methode wie hier. Ich unterteile das in Fibonacci von 2 und Fibonacci von 1. Beide sind jetzt unter der Schwelle, nämlich unter der Schwelle größer gleich 3. Und ich habe also hier berechnet das Ganze hier, nämlich das ist 1, das ist 1. Also hier gehe ich hier runter und da runter. Und jetzt ist so, dass es in der anderen Reihe, in der anderen Richtung hochgeht. Ich habe hier eine 1, diese 1 geht jetzt hier hoch. Ich habe hier eine 1, diese 1 geht hier hoch. Ich addiere das Ganze und bekomme eine 2. Diese 2 wird jetzt hier in der Grafik hochgeschickt und hier wird diese 1 hochgeschickt. Und damit, also hier die 2, hier die 1, habe ich also hier 2 plus 1 und ich habe damit das Ergebnis 3. Das heißt also bei der Rekursion, was man hier ganz gut sieht, ich habe einen Weg nach unten, wo ich das Ganze immer weiter in unserem Fall das N immer verkleinere. Und wenn ich dann unten bei so einem Blatt angelangt bin, dann berechne ich das unterste und dann geht das Ganze wieder hoch, um nach oben zu dem End, zu dem endgültigen Aufruf zurückzukommen. Und das kann man auch textuell hinschreiben. Dann kann man sagen, also hier Fibonacci von 4, also hier, das ist textuell. Und Fibonacci von 4, die beiden gehören zusammen, dann hier, dann gehört das hier mit dem und natürlich das hier zusammen. Und das wird wieder unterteilt in Fibonacci von 2 und hier Fibonacci von 1. Und auf diese Weise ist so, dass man recht gut so rekursive Sachen auch berechnen kann und dass das Ganze ja nicht dazu ungewöhnlich ist, war einmal jetzt hier mit den Fibonacci-Zahlen oder auch, wo es auch auftritt, bei dem größten gemeinsamen Teiler. Da hat man das Ganze auch so dargestellt, dass wir gesagt haben, wenn a kleiner b ist, dann ist der größte gemeinsame Teiler von a und b ist dasselbe wie der größte gemeinsame Teiler von a und b minus a. Und das Ganze wird so lange durchgeführt, bis man irgendwann die Situation hat, dass a gleich b ist. Und wenn Sie hier das auch nochmal anschauen mit dem Algorithmus, falls a gleich b ist, dann ist das Ergebnis gleich a. Das heißt, das ist unser Abbruch. Wenn a kleiner als b ist, dann ist der größte gemeinsame Teiler von a und b minus a. Das heißt, ich ziehe hier a ab. Und wenn hier a größer b ist, dann nehme ich hier das andere, nämlich a minus b und b. Und man sieht hier schon, ich bleibe immer positiv, aber es kann passieren, dass das Ganze halt Richtung ganz nach unten geht und da kann es halt passieren, dass dann der größte gemeinsame Teiler 1 rauskommt. Weil wenn die zwei Zahlen gleich sind, dann stoppe ich ja hier schon. Und es kann nicht sein, dass b minus a 0 liefert, weil Sie haben natürlich hier, weil wenn Sie hier das abziehen, ist hier b auf jeden Fall größer als a. Oder in dem Fall ziehen Sie was an, da ist a auf jeden Fall größer als b. Und 0 kriege ich ja nur, wenn a gleich b ist, aber das fange ich ja bereits hier oben ab. Das ist eine andere Möglichkeit, so den größten gemeinsamen Teiler. Das andere, wo das auch auftritt, Türme von Hanoi. Kennt jemand das Spiel? Und das Ganze geht jetzt darin, dass Sie eine Quelle haben. Da haben Sie so Scheiben aufeinander liegen, die unterschiedlich groß sind. Und es ist immer so, dass die kleineren auf den größeren liegen. Also Sie dürfen hier keine größeren auf kleinere drauflegen. Dann haben Sie das Ziel, Sie sollen alle Scheiben von hier nach da rüber transportieren. Und nachdem das ja nicht geht, so ohne weiteres in einem Schwung, weil Sie können ja keine größeren auf die kleineren legen, müssen Sie das Ganze über so ein Zwischenlager machen. Das heißt, Sie müssen hier immer wieder deponieren, um dann andere rüber zu schicken. Und das Ganze kann man auch reduzieren auf eine rekursive Lösung. Und zwar, man kann hier sagen, Ausgangspunkt sind n Scheiben, die man von b nach a transportieren will und C ist unser Zwischenlager. Und jetzt gehe ich einfach her und sage, N-1 Scheiben werden übertragen von B nach C in das Zwischenlager. Die unterste Scheibe übertrage ich von B nach A, das heißt von der Quelle nach ins Ziel. Und dann übertrage ich die N-1 Scheiben von dem Zwischenlager auf A. Und das kann ich jetzt hier programmieren und das funktioniert dann. Und das Interessante aber natürlich jetzt hat, ist Folgendes, wenn Sie das programmieren. Punkt ist hier, das ist hier unser Modul. N ist die Anzahl der Scheiben, Quelle, Ziel, Zwischenlager. Wenn ich nur eine Scheibe habe, kein Problem, weil die kann ich unmittelbar von Quelle aufs Ziel transportieren. Dagegen, wenn ich jetzt hier mehrere Scheiben habe, dann reduziere ich das auf N-1. Das ist meine Quelle, also hier Quelle, da steht es dort. Zwischenlager, also hier Zwischenlager wird Ziel. Das wird hier das Ziel. Das Ziel ist Zwischenlager. Und wenn ich jetzt hier, dann bewege ich die unterste Scheibe und dann geht es wieder weiter, mache ich das entsprechende, das Zwischenlager ist die Quelle jetzt. Das Ziel ist mein Ziel und die Quelle, das ist das Zwischenlager. Das heißt, was ich jetzt hier bei der Programmierung mache, ich modifiziere die Nutzung von diesen Stäbchen. Einmal sind sie als Platzhalter für die Quelle verwendet, einmal sind sie als Platzhalter für das Ziel verwendet und einmal sind sie als Platzhalter für das Zwischenlager verwendet. Und wichtig ist bei dem Ganzen, dass hier am Schluss, dass ich da genau herkomme oder hinkomme, wo Quelle und Ziel ist. Und wenn man jetzt das Ganze mal anschaut für n gleich 3, dann kann man hier sagen, also hier habe ich ja die Quelle, hier das Ziel und hier das Zwischenlager. Was mache ich am Anfang? Ich transportiere das Ganze hier aufs Ziel, die oberste Scheibe. Dann nehme ich die zweite Scheibe, die stecke ich ins Zwischenlager rein. Dann gehe ich hier und nehme die Scheibe vom Ziel, die packe ich hier rein, wieder ins Zwischenlager. Dann nehme ich die unterste Scheibe und packe sie hier unten rein. Dann habe ich hier diese kleine Scheibe, die stecke ich wieder in die Quelle rein. Nehme diese Scheibe hier vom Zwischenlager, stecke sie hier rein und dann stecke ich die ganze Scheibe hier rüber und habe damit alle drei Scheiben korrekterweise transportiert von der Quelle ins Ziel. Und wichtig ist so, dass in keinem Fall war also hier die eine kleinere oder eine größere auf einer kleineren Scheibe. Also es geht nicht nur um den Endzustand, sondern auch im Zwischenzustand darf keine Scheibe auf einer größeren Scheibe, also kleine größere Scheibe auf einer kleineren Scheibe sein. Das Ganze, wenn Sie hier sowas anschauen wie das hier, 1ACB, was versteht man da drunter? Bewege Scheibe die Quelle war immer das zweite, glaube ich, gell? von C nach A und das wäre hier das C oder B wäre Zwischenlager. Und da ist es jetzt so, dass sie im Grunde genommen hier, wo habe ich das? B, A, C, genau. Also hier dasselbe, wenn man sich das hier anschaut, wenn ich das hier anschaue oder das hier anschaue, da ist es so, von dieses Zwischenlager, wenn ich nur eine Scheibe habe, wird nicht benötigt. Also hier, dieses Zwischenlager brauche ich nur in dem Fall, wenn ich mehrere habe. Hier bedeutet das, ich will drei Scheiben transportieren, ich schaue bloß nochmal nach, dass ich da richtig sage, die Quelle, ach, die steht immer als erstes, Entschuldigung, dann ist das hier falsch. Dann machen wir da ein A und dann C. Genau, Quelle, Ziel, Zwischenlager. Und jetzt ist hier so, ich will zwei Scheiben transportieren von B nach C und nutze A als Zwischenlager. Und man sieht das Ganze hier schon, wenn ich hier B nach A transportiere, das ist kein Problem. Aber hier, 1, 2, wenn man das hier Beispiel nimmt, das wird aufgeteilt in dem Vorlauf, in dem Hauptteil und den Nachlauf. Weil hier habe ich ja zwei Scheiben. Bei dem hier, da habe ich zwei Scheiben. Die oberste Scheibe, die transportiere ich hierher. Die unterste Scheibe transportiere ich jetzt hierher, hier von C nach A. Und dann muss ich ja das, was ich so Zwischenlager abgetransportiert hat, wieder zurückbringen. Und wenn man das Ganze hier mal so von der Animation anschaut, dann nehmen wir jetzt vier. Zu viel Zeit kann man jetzt nicht hernehmen. Also hier Start. Weil der braucht nämlich ewig lang da. Das kann ich, weiß gar nicht. Nein, ich kann da nichts einstellen. Also hier, das ist. Also das hier ist ein Keller, wo er sich merkt. Jetzt macht er hier das 4, dann 3, dann 2. Dann 1 und da, das macht er jetzt hier, das hier. Jetzt bewegt er endlich mal eine Scheibe. Jetzt geht er in den Keller wieder zurück. Man hat den Teil hier gemacht. Dann bewegt er das hier. Und jetzt ist so, dann kann er das hier darüber transportieren. Also hier wird immer gespeichert, welche Aufrufe ich habe hier. Solf 4, Solf 3, dann kommt Solf 2, bis man irgendwann wieder bei Solf 1 ist. Und dann kann er effektiv hier den entsprechenden Transport hier machen. Dann bewegt er das Ganze hier wieder zurück. Dann bewegt er das hier zurück. Dann was macht er hier? Er bewegt jetzt das hier rüber. Und jetzt kann er effektiv die unterste Scheibe heute jetzt bewegen. Und das genau. Wenn die ersten drei, haben wir gesagt, die ersten drei Scheiben muss er ins Zwischenlager transportieren. Wenn ich das jetzt mit 7 machen würde, dann sind wir bei der Geschwindigkeit ewig lang beschäftigt. Dann könnte man in der Zwischenzeit im Biergarten gehen. Gut. Jetzt kann man sich natürlich fragen, zu was brauche ich überhaupt diese Türme von Hanoi? Ist das nur eine Spielerei, weil das ein Spiel ist, das sich jemand mal überlegt hat und weil das toll ist, zu lösen. Und klar, wenn Sie das als Person für 7, 8 Scheiben lösen müssen, ist es schon ganz schön zeitaufwendig. Für einen Rechner natürlich auch, aber irgendwie kann man es durch diese rekursive Programmierung, kann ich das ganz trivial programmieren. Wo das auftritt und wo man das nutzt, ist beispielsweise für Lagerhaltungssysteme. Und wenn Sie daran denken, an einen Hamburger Containerhafen, Sie kriegen eine ganze Menge von Containern. Und das Ziel ist jetzt so, die Container so zu stapeln, wie sie für die Abholung wichtig sind oder verwendet werden. Und da nutzt man den Ansatz hier. Und weil das macht ja keinen Sinn, zu sagen, ach, jetzt kommt der Zug oder der Lastwagen, ach, jetzt haben wir den Container da ganz unten. Dann wird alles runtergehoben, irgendwo anders hin, wie man das vielleicht normal macht mit seinen Büchern auf seinem Schreibtisch, steckt alles wieder so aufeinander drauf und beim nächsten Mal sagt man, ach, jetzt habe ich Pech gehabt. Das hatte ich doch beim letzten Mal ganz oben, jetzt ist es auf einmal ganz unten und man stapelt wieder um. Und Zeit ist ja in solchen Situationen Geld. Und da ist es so, dass man hier diesen Ansatz natürlich auch hernimmt, um beispielsweise möglichst effizient so die Lagerhaltung in so Großeinrichtungen wie ein Hamburger Containerhafen oder wo man es auch hat, mit den Zügen zusammenzustellen, wie man das Ganze am günstigsten macht. Und da kann man also so einen Algorithmus, kann man dann ganz gut hernehmen. Also so viel zur Rekursion und den nächsten Teil, der uns interessiert, sind also hier so Datenstrukturen und Algorithmen. Datenstrukturen, haben wir ja gesagt, das sind ja hier so die Möglichkeit, Datenmengen zu verarbeiten und interessiert jetzt hat so die Frage, wie kann ich eine ganze Menge von Daten im System darstellen? Und es wird dann interessant, wenn ich Millionen von Datenmengen habe. Dann, wie kann ich in solchen Mengen suchen? Wie kann ich sie sortieren? Und am Schluss würde uns noch interessieren, was Komplexität überhaupt ist. Und weil ich kann gut programmieren und ich kann schlecht programmieren. Und wenn ich mit ganz kleinen Mengen arbeite, fällt das gar nicht ins Gewicht. Da merkt man das gar nicht. Wenn ich aber mit Millionen von Datenmengen arbeite, dann kann es unter Umständen sein, dass auf einmal ein schlechtes Programm, das läuft stundenlang und ein gut programmiertes Programm, das ist unter Umständen in 5 Minuten fertig. Und insofern spielt also die Komplexität schon eine wichtige Rolle. Datenstrukturen ist so, dass wir schon gesagt haben, wir haben ja immer Daten eines bestimmten Typs. Ein Beispiel sind so unsere natürlichen Zahlen. Das sind Daten eines bestimmten Typs. Also 1, 2, 3, 4, die gehören alle zu dem Datentyp natürliche Zahlen. Und bei der Datenstruktur, was noch dabei ist, sind die ausführbaren Zugriffsoperationen. Also beispielsweise hier die Grundrechenoperationen, wie hier Plus, Minus, dann hier multiplizieren. Wenn ich zwei Zahlen multipliziere, komme ich wieder in eine natürliche Zahl. Eingeschränkt Division. Division, ich kann beispielsweise 6 durch 3 dividieren, dann komme ich wieder zu einer natürlichen Zahl 2. Wenn ich 6 durch 5 dividiere, das ist für natürliche Zahlen nicht definiert. Weil da komme ich ja zu einer reellen Zahl. Und das heißt, ich komme zu einer Bruchzahl. Das heißt, die Division ist eingeschränkt, nämlich so, dass wieder eine entsprechende natürliche Zahl rauskommt. Und man sieht also hier die Menge der Daten eines bestimmten Typs mit der Menge der ausführbaren Operationen, die bestimmen eine Datenstruktur. Und wir werden danach erzählen, was für bestimmte Daten da für welche Operationen halt zugelassen sind. Und Datenstrukturen sind so ein wichtiges Hilfsmittel für die Organisation von den Daten. Und wir haben ja gesagt, wir interessieren uns jetzt für Datenmengen. Und da wird man jetzt halt einmal mal durchgehen, was wir da so für Mengen haben an Daten. Und ein Beispiel wären also hier Listen. Und ein relativ einfaches Beispiel. Ich habe das erste Element und in diesem Element, das heißt also hier, man könnte sagen, daraus kommt es, ist das der Verweis auf das nächste Element. Und hier habe ich einen Punkt drin, das heißt, das bedeutet kein nächstes Element. Also hier kein nächstes Element. Das heißt, meine Datenmenge ist mit dem Müller beendet. Und jetzt brauche ich aber noch den Verweis aufs Erste und das realisiere ich mit so einem Anker. Und dieser Anker, der zeigt mir auf das erste Element. Und was kann ich jetzt hier beispielsweise speichern da drin? Ich könnte hier einfach Namen von Personen speichern. Und dementsprechend ablegen. Ich könnte aber natürlich hier auch eine Liste von Zeichen speichern. Ich könnte sagen, also hier das Wort Text. Ich könnte sagen, das erste Element, da steht das T drin. Im zweiten Element, da steht das E drin. Dann verweise ich auf das nächste, da steht das X drin. Und dann verweise ich auf das nächste und da steht dann das T drin. Und dann ist hier ein entsprechender Hinweis drin, dass es kein nächstes gibt. Das heißt also hier diese Listen, ich kann die für ganz unterschiedliche Sachen verwenden. Und beispielsweise könnte ich also hier Personaldaten drin speichern und könnte sagen hier, in dem Eintrag, da steht nicht jetzt nur der Name drin, der Nachname, sondern ein Datensatz beschreibt eine Person. Und da könnte beispielsweise jetzt halt hier für so einen Eintrag drinstehen, hier geht es wieder zum nächsten, da könnte der Name drinstehen, da könnte der Vorname drinstehen, da könnte das Geburtsjahr drinstehen, dann könnte hier die Adresse drinstehen. Das heißt also hier, da bin ich aber wieder frei. Da könnte eine ganze Menge an Informationen drinstehen. Wichtig ist so, bei so einer Liste steht bei jedem dass dieselbe Information drin. Das ist genauso, wie wir gesagt haben, Klasse und Objekt. Alle Objekte einer Klasse haben dieselben Attribute, aber die Attributwerte können sich unterscheiden. Hier ist es auch so, ich habe dieselben Komponenten von der Liste, aber die Werte können sich unterscheiden, nämlich der Name, Vorname, Geburtsjahr und so weiter. Die können sich auch unterscheiden. Was habe ich da so für Operationen, sind da erlaubt? Ich kann natürlich so eine Liste erzeugen. Ich kann ein Listenelement einfügen. Ich kann suchen. Zum Beispiel, ich suche nach Meier. Ist der in der Liste drin oder nicht? Ich kann hier löschen von einem Listenelement, kann sagen, ja, den Meier brauche ich nicht mehr, der ist kein Kunde mehr, den werfe ich raus. Wichtig ist so, wenn Sie jetzt hier den löschen, dann muss man sich dann natürlich überlegen, nämlich, was mache ich mit dem hier und was mache ich mit dem hier. Das ist kein Problem, weil das wird automatisch damit gelöscht. Aber das hier muss ich umhängen und muss darauf verweisen. Das heißt also hier löschen ist nicht nur damit getan, dass ich hier den Eintrag lösche, sondern ich muss unter Umständen diese Referenzen auch anpassen. Dann gibt es hier sogenannte spezielle Listen. Und das sind diese Reihungen. Und diese Reihungen, das ist genau sowas wie eine einspaltige Tabelle. Und wenn man hier jetzt das vergleicht mit dem vorhergehenden, dann würde so eine Tabelle ja so ausschauen. Ich habe hier den Graph, den Meier, was hat man noch, den Müller. Die stehen jetzt alle vordefiniert an einer bestimmten Stelle und das wäre so ein Index. Also hier, das wäre einfach ein Index in meiner Tabelle. Der steht nicht explizit. Und was man hier hat in der Tabelle, ich brauche keine Referenz auf das Nächste, sondern das Nächste ist einfach das Darauffolgende. Und ich habe aber natürlich jetzt keine Information, dass das Letzte ist, sondern das kann ich entweder dadurch machen, dass ich sage, ich habe 500 Elemente, die ich in der Tabelle speichere, dann weiß ich genau hier, okay, meine Tabelle hat 500 Einträge oder kann bis zu 500 Einträgen haben. Hat sie nicht, also hat nicht notwendigerweise, aber maximal hat es bis zu 500 Einträgen. Und da ist es jetzt so, dass man hier entsprechend dann auch in den oder eigentlich alle Programmiersprachen unterstützen die Tabellen. Und wenn Sie hier jetzt Java anschauen, da wird das Ganze halt so vereinbart, Boolean, Buffer, und damit deklarieren Sie das und hier erzeugen Sie eine entsprechende Tabelle. Und dann, Sie haben hier 500 Einträge, das heißt, typischerweise geht es hier los, dass man hier sagt, Buffer von 0 bis dann hier entsprechend Buffer von 499. Wenn Sie so hinschreiben, bekommen Sie das 499. Element. Wenn ich Buffer von 0 hinschreibe, bekomme ich das erste Element. Also 0, 1, Buffer von 1 liefert man das zweite Element und so weiter. Und auf die Weise kann man also hier sogenannte vordefinierte Tabellen haben. Der Punkt ist jetzt so, Sie haben das mit 500 vereinbart. Und jetzt habe ich ein 500 erstes Element. Das ist schlecht, weil meine Tabelle einfach nur 500 Elemente fassen kann. Sie können hier kein 501 das dranhängen. Dagegen, wenn Sie so eine allgemeine Liste haben, dann hat man ja hier unseren Anker, das war das erste Element, und dann hat man ja hier sozusagen das 500. Element. Und da war ja hier mein Punkt drin, wo wir gesagt haben, wir haben kein zusätzliches, kein neues. Und jetzt kann ich natürlich bei so einer allgemeinen Liste hergehen, kann sagen, ich lösche das hier, richte hier ein neues Element ein, habe hier keinen Nachfolger und ersetze das Ganze und verweise auf das nächste. Das heißt, die allgemeine Liste kann ich dynamisch erweitern und kann damit wieder neue Elemente dranhängen. Problem ist so, wie greife ich auf die Elemente zu? Ich wandere hier die Liste entlang, bis ich irgendwann bei dem Element bin, das ich haben will. Hier ist es so, ich sage vom Index her, gib mir das 10., gib mir das 50., gib mir das 120. Ich brauche nicht von oben hier durchlaufen, sondern ich kann direkt sofort sagen, gib mir dieses genau spezifische Element. Und auf die Weise ist es so, das ist vom Zugriff her sehr viel schneller und sehr viel von der Zeit her funktioniert es sehr schnell, hat aber eine geringere Flexibilität, weil ich muss mein Feld oder mein Array oder meine Reihung groß genug machen. Und ich muss also vorher abschätzen, wie viel habe ich denn. Und im anderen Fall habe ich ja viel größere Flexibilität und auch Dynamik. Also das sieht man schon, dass man hier so bei der Programmierung abschätzen kann, gehe ich eher in die Richtung oder gehe ich eher in die andere Richtung. Und in beiden Fällen repräsentiere ich die gleichen Elemente, aber ich nutze es unmöglicherweise oder habe bei dem einen mehr Flexibilität. Dafür dauert es länger, im anderen habe ich einen schnelleren Zugriff und weniger Flexibilität. Und das eine sieht man auch schon, was ich noch mit sowas hier habe. Ich habe immer zusätzlich diese Komponente bei jedem Element. Das habe ich hier nicht. Der Index, den speichere ich nicht explizit, sondern hier habe ich nur die Information, die dazugehört. Das heißt, das ist auch nicht nur performanter, schneller, sondern auch verwendet weniger Speicher als wie diese Lösung hier. Jetzt kann man hier nochmal zurückgehen mit den allgemeinen Listen. Das eine, das hat man ja schon. Das war ja genau das hier, dass wir hier immer zum nächsten gehen. Da gibt's noch eine Variante davon, nämlich mit den doppelverketteten Listen. Das Ganze sieht hier so aus. Ich habe jetzt hier, würde wieder drei Elemente jetzt nehmen. Und jetzt kann man hier sagen, ich habe hier, jedes Element besteht aus drei Teilen. Das hier ist der Inhalt. Also hier Inhalt, also hier auch Inhalt und Inhalt, das vom ersten, vom zweiten, vom dritten. Und jetzt geht's darum, dass man also sagen kann, das hier verweist auf das nächste. Das verweist auf das nächste. Das hier ist null, weil es kein nächstes gibt. Das hier verweist auf den Vorgänger. Das hier verweist auf den Vorgänger. Das heißt also hier, und da habe ich jetzt auch Null drin, weil es keinen Vorgänger gibt. Und dann habe ich hier ganz normal wieder meinen Anker, der mir das erste gibt, der dann drauf verweist. Das heißt also hier, ich habe das doppelverkettet. Hier ist es einfach verkettet. Und beim Doppelverketteten ist es so, dass ich entweder in die Richtung gehen kann oder ich kann in die Richtung gehen. Bei dem hier kann ich immer nur in die Richtung gehen. Und es kann sehr wohl mal passieren, dass man in die andere Richtung zurückgehen muss. Und das kann ich hier nicht, sondern ich muss ganz am Anfang wieder springen und wieder von vorn anfangen. Und das hier wäre so ein Element. Also hier, das Ganze wäre so ein Element, nämlich hier das Previous, der Inhalt und das Next. Und das wäre jetzt hier so eine allgemeine List, doppelverkettete Liste. Und man kann hier sagen, das erleichtert, also hier erleichtert Einfügen und Löschen von Elementen. So viel dazu. Dann haben wir noch eine spezielle Menge auch Datenmengen zu speichern, nämlich die sogenannten Warteschlangen. Und da ist es so, dass ganz bestimmte Operationen hier halt möglich sind. Und man sieht das hier an dem hier, eine Warteschlange, ich füge immer am Ende ein und herausnehmen tue ich immer von vorne. Das heißt also, ähnlich wie Sie das ja in der Bank oder an der Bushaltestelle hier kennen, das heißt, die Leute stellen sich hinten an und die Vorderen, das sind die, die dann an den Schalter gehen. Und das ist eine ganz spezielle Datenstruktur, nämlich hier dieses First in, First out, also der, der als Erster gekommen ist, geht als Erster wieder raus. Und ich habe hier so die Operation Put, das fügt am Ende was hinzu und der Get nimmt das Vorderste an sich raus. Und das kann ich realisieren als Array, wenn die maximale Größe bekannt ist, oder ich kann es natürlich als verkettete Liste operieren. Aber das bedeutet also hier, das Einfügen kann ich nicht mehr beliebig machen, sondern immer nur hinten am Schluss. Und das Herausnehmen ist immer ganz vorne. Also ich kann nicht irgendein beliebiges Element herausnehmen. Eine andere wichtige Datenstruktur, mit der Sie auch ganz normal immer zu tun haben, im Auto, im Fahrzeug, das sind Graphen. Jedes Navi-System basiert auf Graphen. Und Sie können also, was Sie typischerweise haben bei einem Graphen, Sie haben zwei Typen von Elementen, nämlich eine Menge von Knoten und eine Menge von Verbindungen, nämlich hier Kanten. Also man kann so einen Graph hier bestimmen als Paar, nämlich die Knotenmenge und die Kantenmenge. Also hier Knoten und hier die entsprechenden Kanten. Und jede Kante wäre also hier so eine gerichtet, hat eine Richtung, wenn es ein gerichteter Graph ist. Und wenn Sie beispielsweise hier so das Beispiel nehmen mit den Knoten als Städten, dann kann man halt hier sagen, okay, dann wäre das hier München und das hier ist Nürnberg und dann gibt es halt eine Straße von München nach Nürnberg. Das wäre dann meine entsprechende Kante zwischen München und Nürnberg. Und wenn ich jetzt keine Richtung hier angeben kann, dann würde mein Graph so ausschauen, M, N, und dann hätte ich keinen Pfeil da dran. Das heißt also hier, das wäre dann ein ungerichteter Graph. Hier, wenn man das hier anschaut, würde das bedeuten, ich kann nur von München nach Nürnberg fahren. Wenn ich mal in Nürnberg bin, die Strecke kann ich nicht fahren, sondern da muss ich mir was anderes überlegen, damit ich wieder nach München komme. Aber weil hier, ich kann hier das Ganze immer nur in einer Richtung da laufen. Und das ist relevant, wenn ich Wege definiere. Und da kann man natürlich jetzt halt hier, Entschuldigung, kann ich ja hier so einen Weg definieren, dass man hier beispielsweise kann man so einen Graph aufbauen. Also hier K1, habe dann K2, dann habe ich hier K3 und hier K4. Und jetzt kann ich hier entsprechend so meine Kanten eintragen. Und das ist ein Graph und das ist ein gerichteter Graph. Und da ist jetzt jeweils so, dass man so sagen kann, von K1 nach K2 kann ich gehen. Von K2 nach K3 kann ich gehen. Oder von K2 nach K4. Aber nicht von K3 nach K4. Und ich habe damit einen Weg K1, K2, K3. Das hier wäre ein Weg. Nämlich um von hier nach da zu kommen. Und das ist ja genau das, was Sie im Navi natürlich machen. Sie nehmen Ihren lokalen Standpunkt her, wo Sie gerade sind. Und dann wird als Ziel eingegeben, wobei natürlich dann nicht nur die Stadt drin enthalten ist, sondern das wird ja dann sehr viel feiner aufgeschlüsselt, nämlich beispielsweise die Straße und Hausnummer und so weiter. Und dann wird anhand so eines Graphen wird dann der Weg bestimmt, um von ihrem Ausgangspunkt zu dem Ziel zu kommen. Und dann gibt es natürlich jetzt halt hier, diese Kanten können Eigenschaften haben. Beispielsweise eine Eigenschaft, ist es eine Mautstraße? Ist es eine Autobahn? Ist es hier ein Pfad und so weiter? Das heißt, ich habe hier assoziiert mit den Kanten, kann ich Eigenschaften verbinden und auf die Weise und auch beispielsweise, was ist so die Durchschnittszeit, um von da nach da zu kommen. Und auf die Weise können die dann so die Eigenschaften für einen Weg wie den hier, die zusätzlichen Eigenschaften berechnen, wie lange man braucht und so weiter. Und also man hat hier ganz normal für Navigationssysteme, nehmen Sie solche Graphen her. Und Sie bauen sich dann so einen Graphen auf regional und Sie bauen dann so Graphen, also wirklich zusammen zu einem ganzen komplexen Graphen, der dann Deutschland abdeckt oder Europa abdeckt. Und jetzt gibt's hier noch einen speziellen Graphen, nämlich diese Bäume. Und das sind umgekehrte Bäume in dem Sinne, dass Sie hier sowas haben. Ausgangspunkt ist mein K1. Und jetzt geht's los. Ich habe hier weitere Kanten, Knoten wie K11, K12, K13. Das hier ist wieder unterteilt in beispielsweise K111 und K112. Also was man hier jetzt sieht, ich habe so einen ausgezeichneten Knoten, das ist sowas wie unsere Wurzel. Also im Gegensatz zur Biologie, wo die Wurzel unten ist, ist normal hier die Wurzel bei den Bäumen hier oben. Und das ist hier so der Ausgangspunkt. Das ist natürlich jetzt blöd, gell? Da muss man eigentlich eine andere Farbe hernehmen, weil das ist einfach so, das als Annotation. Das ist hier unser Graph hier. Der Graph hier, die Wurzel, hat Unterknoten. Und das hier sind Unterknoten. Und dieser Knoten hier hat wieder Unterknoten. Und die untersten Knoten, die also hier keine Kinder haben, das bezeichnen wir als platt. Also da komme ich nicht mehr weiter. Und wichtig ist auch so, dass ein Baum, der hat keine Zyklen. Das heißt hier, es gibt keine Verbindung von hier nach da. Oder es gibt keine Verbindung von hier nach da. Um von hier zur Wurzel zu kommen, muss ich genau einen bestimmten Weg vorgehen. Es gibt nicht die Möglichkeit, wenn man von einem Blatt zu einer Wurzel gehen will, dass es unterschiedliche Wege gibt, sondern es gibt immer nur einen. Und den man also hier über die entsprechenden Zwischenknoten gehen kann. Und dagegen bei einem beliebigen Graphen, der hat natürlich eine ganze Menge von unter Umständen redundanten Kanten, die alternative Wege beinhalten und wo man damit ja auch Zyklen drin hat. Und jeder Knoten hat genau einen Vorgänger, aber ein Knoten kann mehrere Nachfolger haben. Also man schaut das Ganze hier immer so in der Richtung an. Ich starte bei der Wurzel, das ist der Ursprung. Dann gehe ich zu den Unterknoten. Dann gehe ich zu den Unterunterknoten. Also wenn ich in der Richtung gehe, kann ich immer mehrere Knoten haben. Wenn ich in die Richtung gehe, kann ich immer nur einen Vorgänger haben. Also hier, das wäre also hier ein Vorgänger und irgendwann komme ich dann bei K1 an. Das spare ich mir jetzt, das können Sie mal ausprobieren. Da können Sie sogar entsprechend Graphen entwerfen. Und vielleicht einen Punkt noch, um nochmal zurückzukommen mit dem, mit dem Navi-System, den Kanten, habe ich ja gesagt, die haben ja Eigenschaften dranhängen. Und die Eigenschaften können Mautstraße oder sowas sein. Sie können aber auch solche Sachen sein wie Entfernung. Sie können auch solche Informationen sein wie beispielsweise Kosten. Wenn Sie jetzt so einen Graphen hernehmen fürs Internet. Das Internet kann ich auch als Graph repräsentieren. Und da kann man also sagen, hier, ich habe einen Router 1, und ich habe einen Router 2 und ich habe einen Router 3. Und hier ist so, dass man also sagen kann, da gibt es also einen Weg hier, gibt es einen Weg hier. Und Sie könnten also hier möglicherweise sich überlegen und sagen, gut, da ist der Sender und der kommt hier irgendwo daher, zu dem Router und dann habe ich hier den Empfänger und der Empfänger, der hängt hier dran oder hängt hier dran. Also alternativ. Und jetzt kann es natürlich sein, dass hier Kosten damit verbunden sind. Und die Kosten kann beispielsweise sein, wenn ich über den Weg gehe, ist das Ganze billiger, als wenn ich über diesen Weg gehe. Und ist hier nicht nur die Entfernung relevant, sondern möglicherweise die Kosten, weil man hier sagt, okay, das geht über den Anbieter XY, das geht über einen anderen Anbieter Z und der Anbieter XY, der verlangt weniger als wie der Anbieter Z. Und auf die Weise kann man dann natürlich vom Sender her entscheiden, gehe ich lieber den Weg oder gehe ich lieber den Weg, weil das möglicherweise halt schneller geht. Gut, das so viel war das zu den Datenstrukturen und was wir uns jetzt hier anschauen können, sind Suchverfahren. Und Suchverfahren, da geht es jetzt darum, dass wir eine Menge von Daten haben. Und ich will jetzt feststellen, gibt es einen Datensatz mit bestimmten Eigenschaften? Und wir nehmen jetzt mal an, dass wir gleichartige Daten haben, also hier gleichartige Daten, also eine Möglichkeit wäre, also Zahlen, oder Sie könnten sagen, gleichartige Daten, Personen. Und ich will jetzt nicht sagen, ah, ich suche jetzt mal, das kann eine Person sein, das kann ein Tisch sein, das kann ein Auto sein, ich suche einfach mal irgendwas. Sondern es geht hier schon darum, dass ich gleichartige Daten habe. Und es können klar Zahlen sein, können aber Personen sein, wo ich nach Personen mit bestimmten Namen suche. Was man ja beispielsweise in Datenbanken hier hat, wo Sie sagen können, schau mal nach, gibt es hier einen Kunden mit dem Namen Meier? Und das kann ich natürlich ja hier genauso machen. Meine Daten sind typischerweise entweder in einer Reihung oder in einer allgemeinen Liste. In einer Reihung würde heißen, das ist einfach in einer Tabelle, wo das Ganze hier abgespeichert ist. Und jetzt gibt es natürlich ganz verschiedene Verfahren, wie ich da suchen kann. Und eine Möglichkeit ist mit der linearen Suche. Und lineare Suche ist so, hier also meine Datensätze sind in einer Tabelle. Also hier Daten in Reihung und die wird also hier mit 10 Elementen und jetzt habe ich hier eine Schleife, ich schaue mir das erste Element an, ist, ich suche einfach nach dem Wert 100, ist die erste Zahl, ist es 100, wenn es nicht ist, dann gehe ich zur zweiten Zahl, zur dritten Zahl, zur vierten Zahl, Wenn ich jetzt hat bei der fünften Zahl feststelle, dass die den Wert 100 hat, dann würde das heißen, hier mit Break beende ich die Schleife vorzeitig. Also hier beende Schleife vorzeitig. Also hier, ich laufe nicht bis zum Ende, sondern ich habe es gefunden. Das wäre dasselbe, ist ein Kunde mit dem Namen Meier eingetragen. Und das hier haben wir ja gesagt, das ist sowas, das ist einfach die Gleichheit. Diese zwei ist Gleichzeichen. Und wenn man hier das Ganze mal anschaut, so als Beispiel die lineare Suche. Ich, nach was suche ich? Der gesuchte Wert ist 5. Und jetzt, wenn man das jetzt einfach mal laufen lässt, dann sucht er einfach so der Reihe nach durch und schaut nach, ob irgendwann, ob die Zahl 5 da drin ist. Und das ist egal. Also ob das jetzt Zahlen sind, ich kann dasselbe auch anwenden für Personen oder für andere Arten von Datendarstellungen. Und man sieht hier schon, ich fange von vorne an und überprüfe. Und das ist mein Programm hier. Und ich vergleiche also immer den Wert, den ich also hier suche. Und Sie sehen schon, der Wert, der ist schon drin. Und deshalb natürlich finde ich den jetzt hier in dem Fall. Und dann würde ich also hier entsprechend aufhören. Ich würde also nicht hier weitersuchen. Und da habe ich hier drei unterschiedliche Fälle. Average Case im Durchschnitt. Best Case, das ist natürlich etwas, was ganz gut ist. Da kann ich sagen, okay, das steht nämlich vorne dran und ich finde es sofort. Und habe sofort gefunden. Sie wissen sofort, was Worst Case ist. Das heißt, es ist entweder am Ende von der Liste, ganz am Schluss, oder es ist überhaupt nicht in der Liste drin. Weil dann suche ich ja auch bis zum Ende von der Liste, um festzustellen, dass es nicht drin ist. Es gibt eine andere Möglichkeit zu suchen, das erheblich schneller ist. Und das ist diese binäre Suche. Und da ist es jetzt so, das funktioniert nur, wenn meine Reihung aufsteigend oder absteigend sortiert ist. Also wichtig hier ist Sortierung der Daten. Wenn die Daten nicht sortiert sind, dann geht's nicht. Das Vorhergehende ging auch bei unsortierten Datenmengen. Was man also hier macht, meine Daten sind wieder in einer Reihung in meiner Reihung A mit n Elementen. Und jetzt ist so, ich suche also, ob der Wert x drin ist und ich suche das zunächst im Bereich von 0 bis n minus 1. Und ich wähle mir, wenn man hier das Ganze hier anschaut, ich habe hier von 0 bis n minus 1 und dann habe ich ja hier eine ganze Menge von meinen Elementen. Und jetzt wähle ich mir so ungefähr die Mitte. Und jetzt vergleiche ich, und das wäre also mein M. Und jetzt vergleiche ich also hier mein AM. Ist der Wert, der an der Stelle ist, ist der bereits X, dann habe ich es ja gefunden. Dann bin ich schon fertig. Wenn mein X hier kleiner ist als dieses AM, also hier, dann suche ich in dem Bereich. Also hier x kleiner. weil dann suche ich in dem Bereich. Wenn x hier größer ist, also hier x größer, dann suche ich in dem Bereich. Und da sieht man schon, dass hier natürlich das eine Rolle spielt, ob das Ganze sortiert ist. Wenn es nämlich nicht sortiert ist, dann kann ich ja die Aussage nicht treffen, ob ich links oder rechts weitermache. Aber der Punkt ist hier so, ich mache entweder hier weiter oder da weiter, wenn ich es noch nicht gefunden habe. Und damit sieht man schon, wenn ich hier weitermache, ich schränke das Ganze auf die Hälfte ein. Wenn ich es hier nicht finde, mache ich hier wieder einen Strich in der Mitte, suche entweder hier oder da weiter. Das heißt, das Ganze, es wird immer um die Hälfte weniger. Und das Interessante ist natürlich auch hier, wenn man sagt, ich verdopple die Anzahl meiner Elemente. Bei der binären Suche habe ich einen zusätzlichen Vergleich im Durchschnitt. Bei der linearen Suche habe ich eine Verdopplung des Aufwands. Und man sieht also hier schon, dass das Ganze sehr gut skaliert nach oben, wenn die Anzahl meiner Elemente halt sehr viel oder sehr stark wächst. Und jetzt, wenn man unser Dings nochmal anschaut, bei den Suchverfahren, da kann man natürlich jetzt halt hier die binäre Suche einstellen. Ich suche hier jetzt nach dem Wert 7 und nehme also wieder den Average Case her. Und jetzt geht er halt so ungefähr in die Mitte. Also mit der Maximalwert war 19. Dann geht er wieder, nimmt er wieder so die Mitte her von der linken Seite. Dann hat es immer noch nicht. Und jetzt sieht man schon, das geht relativ flott, dass das Ganze hier gefunden wird. Wenn ich den Best Case hernehme, klar, dann ist es so, ich suche also hier nach dem Wert, der genau in der Mitte heute ist. Das heißt, ich wähle mir die Mitte aus und vergleiche den und habe es gefunden. Wenn ich den Worst Case hernehme, dann schauen wir das mal an. Das ist natürlich ein Wert, der nicht drin ist, nämlich die 88. Ich stelle fest, das ist auf der rechten Seite. Wenn, muss es auf der rechten Seite sein. Stell fest, das ist wieder nicht auf der, es ist wieder auf der rechten Seite. Dann nehme ich wieder die Hälfte von dem hier, nämlich entweder 18 oder 19. Wenn es hier nicht, habe unglücklicherweise 18 gewählt und jetzt 19. Und man sieht also hier schon von der Iteration, habe ich also 6-mal iteriert. Wenn man das Ganze hier gemacht hätte bei der linearen Suche, hätte ich also von 1 bis 19 halt durchlaufen müssen und ich hätte hier anstelle von 6 hätte ich hier 19 Vergleichswerte gehabt. Also das geht erheblich schneller. Das eine, was man noch kurz anfangen kann, bevor Sie alle zum Fußball da gehen oder zum Public Viewing und sich einen Platz aussuchen. Wir haben ja gesehen, für die binäre Suche muss ich sortieren. Und deshalb sind natürlich hier das Sortieren ist ein ganz interessanter Teil. Und das eine Sortierverfahren, das können wir uns nochmal anschauen, dieses Bubble Sort. Und das ist so ungefähr, dass die gesuchten Elemente wie so Luftblasen nach oben steigen. Und ich habe das auch jetzt einfach mal an so einem Beispiel dargestellt. Und zwar, ich habe eine Menge von Namen und die möchte ich jetzt nach dem ABC sortieren. Wie im Telefonbuch oder was auch immer. Und ich habe einen Ausgangspunkt, das sind meine Vornamen, die einfach so quillt durcheinander sind. Also hier, das ist der Ausgang. Also die Ausgangssituation. Jochen, Karin, Franz, Bernd, Sepp, Jim, Maria und klar, ich will es sortiert haben, dass sie alle so ausschauen. Und bei dem Bubble Sort funktioniert es jetzt so, ich vergleiche immer zwei benachbarte Elemente. Und in dem Fall hier vergleiche ich also Jochen und Karin. J ist vor K, also mache ich keinen Vertausch. Dann kommt das nächste Paar. Das heißt also, ich schalte immer um ein Element weiter. Zunächst betrachte ich also die beiden hier. Dann betrachte ich die beiden hier. Und also hier, ich betrachte Karin und Franz. Hier K kommt nach F. Ich vertausche also die beiden hier. Und damit habe ich hier im Grunde genommen, das ist immer noch mein erstes Element. Das hat sich ja nicht verändert. Und hier habe ich jetzt Jochen, Franz, Karin. Jetzt vergleiche ich hier wieder das nächste Paar. Das wäre also hier auf der Ebene. In der Zwischenzeit ist aber an der Stelle, wo vorher der Franz war, steht jetzt auf einmal die Karin schon. Und ich vergleiche also hier Karin und Bernd. Und klar, B kommt vor K, ich vertausche das Ganze auch wieder. Und damit habe ich jetzt so die Situation, wie das alles drinsteht. Ich habe hier an erster Stelle den Jochen, dann den Franz, dann den Bernd, dann die Karin, Sepp und Jim, das sind ja alle, die hier nachfolgen. Jetzt vergleiche ich hier Karin und Sepp, keine Vertauschung, das bleibt hier gleich. Dann hier Sepp und Jim, hier habe ich wieder eine Vertauschung. Dann steht also hier an der Stelle der Sepp, hier der Jim steht oben. Und jetzt vertausche ich hier wieder Sepp und Maria, weil M vor S kommt. Und jetzt hat man natürlich so nach dem ersten Durchlauf, kann man sich das hier anschauen, Jochen, Franz, Bernd, Karin, Jim, Maria, Sepp. Karin hat man gesehen, stand am Anfang hier, ist schön langsam da nach unten gewandert. Der Bernd ist eins nach oben gewandert. Der Franz ist auch eins nach oben gewandert. Der Sepp, der ist auch ganz schön nach unten gewandert. Und hier der Jim ist eins nach oben und die Maria eins nach oben. Und man sieht also hier schon, ein Durchlauf reicht nicht. Ich muss das Ganze nochmal durchlaufen. Jetzt ist hier so, der Franz, der wandert hier nach oben. Der Bernd wandert auch nach oben. Der Jochen, der kommt nach unten. Die Karin, die wandert nochmal weiter nach unten. Und der Jim wandert nach oben. Maria und Sepp bleiben gleich. Man sieht hier, das hat sich verändert, aber es ist immer noch nicht perfekt. Und hier ist es so, ich betrachte jetzt zunächst das Paar Franz und Jim, wird vertauscht. Dann steht ja an der Stelle Franz und Bernd, das wird vertauscht. Dann habe ich natürlich hier den Franz und jetzt vergleiche ich also hier den Franz und den Jochen. Den habe ich hier, der bleibt gleich. Der Jochen, der wandert runter, der Jim, der kommt ja hoch, Karin und das bleibt alles gleich. Jetzt habe ich so eine Folge Bernd, Franz, Jim, Jochen, Karin, Maria, Sepp. Das ist schon das Ergebnis, aber das weiß ich natürlich als Rechner noch nicht. Sie als Person können draufschauen und sehen das sofort. Was man hier macht, man läuft nochmal durch. Und jetzt habe ich hier keine von hier nach da, keine Vertauschung. Und das sagt mir, dass meine Liste schon bereits sortiert ist. Also hier keine Vertauschung notwendig. Und damit kann ich aufhören. Und maximal habe ich n Durchläufe, wenn ich n Elemente habe. Also hier bei n Elementen, wenn ich also Wenn ich also 50 Elemente habe, habe ich maximal 50 Durchläufe. Aber wie man hier sieht, hier habe ich ja insgesamt 7 Elemente, aber bereits nach 4 bin ich am Schluss. Also da ist meine Liste dann schon sortiert. Wenn sie 2 haben, 2 Elemente haben, dann haben sie ja maximal nur eine Vertauschung. Und das heißt also, es reicht mir, wenn ich n Durchläufe habe. Weil das heißt, dann habe ich maximal, wenn ich 2 Elemente habe, habe ich 2 Durchläufe und ich kann aber maximal nur eine Vertauschung haben. Und wenn ich Glück habe, wenn die Liste schon vorsortiert ist, dann habe ich aber mindestens einen Durchlauf, um festzustellen, dass die Liste schon korrekt sortiert ist. Und damit, das wäre also so ein Verfahren, um Elemente zu sortieren, das kann ich beim nächsten Mal laufen lassen, die manchmal ein bisschen länger dauern, aber man sieht vielleicht so das von der Tendenz. Man sieht hier, die Elemente wandern hier alle so ein bisschen so der Reihe nach hinten. Und es dauert eine Zeit, bis also so die Kleinen nach vorne wandern. Die Größen, die wachsen relativ schnell nach hinten. Aber man sieht hier, die haben eine gewisse Zeit, brauchen eine gewisse Zeit, bis sie nach vorne wandern. Und jetzt hat man hier nur das Problem. Gut, jetzt ist es auch schon erledigt. Und man sieht also hier so, nach hinten wandern sie schneller, dagegen nach vorne dauert sie gewisse Zeit, bis die nach vorne wandern. Und deshalb spricht man hier von dem Bubble-Sort, weil hier so meine Elemente wie so Luftblasen entweder da hier aufsteigen, wenn es aufsteigend ist, oder entsprechend, wenn es absteigend ist, halt so die Luftblasen da nach hinten wandern. Und deshalb dieses Bubble-Sort. Okay, dann würde ich an der Stelle